Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Da sind wir wieder. Wer hätte das gedacht?
Bei strahlendem Sonnenschein.
Ja. Ja, außer bei Matze, da wird's dunkel.
Ja, heute vielleicht. Aber wenn der Podcast rauskommt, sieht das schon anders aus.
Ja, der Sommer ist da.
Soll es nicht ab Montag sowieso super warm werden?
Es hat halt so Frühlingssommer an sich.
Es liegt alles nur daran, weil ich wieder älter werde. Da wagt sich dann auch die Sonne raus. Okay, ist ja gut. Ich höre schon auf.
Das sind ja Verbindungen.
Ja, total, ne? Oh Gott, ich werde älter.
Ja, weißt du, das ist schlimmer, wir werden alle älter, ne?
Ja, das Schlimme ist, ich erreiche jetzt das Alter, wo der Drang stärker wird, sich einen Porsche in der Regel zu kaufen. Das ist ein bisschen blöd, ich habe keinen Führerschein. Vielleicht fange ich ja mit Skateboarden an. Mal gucken.
So schlimm schon?
Nee, ich weiß auch nicht. Oh Mann, fürchterlich.
Ist es nicht eher so, dass Leute dann irgendwie anfangen, sich so einen Garten zu besorgen oder
das könnte
einen Hund anzuschaffen?
Nein, Moment, stopp. Also Garten, Mission Impossible, dann doch nicht. Das kannst du in Köln vergessen. Wo soll der herkommen?
Ich habe ja gehört, es gibt ja auch so Gärten, die man sich mieten kann. Oder was ja auch ganz beliebt ist, ist so eine Kleingartenanlage.
Stell dich mal hinten an.
Ich meine, eigentlich, du könntest dir so einen Schrank holen, wie ihn die Leute benutzen, die gewisses Kraut anbauen. Und da drin kannst du dir ohne Probleme, ich meine, da gibt es relativ große, die sind groß wie ein Kleiderschrank, da kannst du dir ohne Probleme deinen kleinen Minigarten machen. So eins,
Babe,
zwei
das hier ist meine
Tomaten.
Wohnung und hier ist übrigens mein Garten. Moment, ich mach den Schrank mal kurz auf. Okay,
ja,
komm, Leute, lasst uns anfangen.
Ja, warum sind, nicht?
Da kriegst du dann zwei oder dreimal im Jahr Tomaten raus aus dem Ding.
Ja, okay. Stell dich mal ins Zimmer, ne? Gott.
Ja, frische Tomaten haben schon was an sich, ne?
Ja. Nee, lassen wir das mal. Ich habe einen schwarzen Daumen, das passt schon. Ich bin froh über die Pflanzen, die hier stehen, dass die überhaupt noch leben. Fangen wir nicht mit Tomaten an. Ich züchte garantiert dann Killer-Tomaten. Okay, das kennt wieder keiner von euch, war ja klar.
Doch, Killer-Tomaten ist ein Klassiker, also nicht so, ne?
Ja,
wir sind gebildet.
Du redest nicht mit Zoomern. Wir sind gefährlich. Wir haben die Lizenz zum... Naja.
Schwachsinn gucken und sich merken.
Ja.
Gut.
Podcast machen.
Angriff der Killer-Tomaten ist meiner Ansicht nach Kulturgut. Das sollte man gesehen haben.
Ja, finde ich eigentlich auch. Wollen wir anfangen?
Ja.
Gut, ich wollte nur noch mal nachfragen. Ich meine, wir sind ja nur so ein Japan-Podcast, ne? Also ich meine ja nur.
Ja, ich wollte gerade sagen, gehen wir von Killer-Tomaten rüber zu Killer-Sushi oder so ähnlich?
Nein, wir gehen zu Trump.
Oh nö.
Bringen wir es hinter uns, Leute. Wir haben doch eh keine Wahl. Also, ja. Japan und die USA diskutieren über die Zollgeschichte, weil Japan würde ganz gerne natürlich keine Zölle haben und Trump erwartet ja, dass man in die Pupsritze schnattert. Das Ganze verläuft allerdings ein bisschen seltsam. Zum einen stellt Trump immer neue Forderungen, was in Japan mittlerweile ziemlich genervt rüberkommt. Ja, und dann kommt noch die Tatsache, dass die Gesprächspartner aus Japan ziemlich unterwürfig sind. Es existiert nämlich ein Foto, da sieht man den, wer war denn das? Minister für Revitalisierung der Wirtschaft im Weißen Haus sitzen mit einer MAGA-Kappe auf dem Kopf und grinsend und so weiter und so fort. Und das kam in Japan auch nicht so gut an. Das hagelt nämlich ganz schön Kritik, weil es wird aufgefasst als, Leute, ihr seid so unterwürfig.
Ja, es ist aber auch wirklich so, dass es wirkt, als würde er einfach Trumps das Spiel mitspielen. So wie ein guter Gastgeber, so ein bisschen, ne? Aber das ist unpassend.
Ja.
Ne? Es ist unpassend. Besonders, es hat sich jetzt gezeigt, dass in der Weltpolitik Trump auch gern mal einknickt bei seinen verrückten Forderungen, solange er einfach nicht merkt, er kommt durch oder er hat davon zu viele Nachteile. Und so ziemlich alle anderen Spieler in der politischen Welt merken das jetzt gerade und sehen einen auf, ja, lassen wir Trump mal zappeln.
Japan, ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Ich ziehe übrigens meinen Hut vor China gerade, ne?
Ja.
Man kann über das Land sagen, was er will, aber wie sie da mit Trumps Zölle im Prinzip so, ja, dann erhöhen wir halt die Zölle und wo ist das Problem? Herrlich. Der beißt sich so die Zähne daran aus, das ist so schön gerade. Aber ja, es ist ja aber trotzdem so eine extreme Unterwürfigkeit. Das ist ja nicht nur das Einzige, weil Trump hat natürlich einiges kritisiert. Zum Beispiel die Regeln für Autos in Japan. Und jetzt prüft Japan die Zugeständnisse dafür. Also will die Regeln mal ein bisschen zurückfahren. Gleiches gilt für den Reisimport. Da will man jetzt auch gucken, dass man halt mehr Reis aus den USA importiert. Und dann haben wir da noch Fracking-Gas. Da will man ebenfalls Zugeständnisse machen. Also im Prinzip ist es wirklich so, Japan ist da sehr unterwürfig momentan. Man geht so ganz stark auf das ein, was Trump fordert, um bloß keine Zölle zu haben.
Ja, wenn wir von Regeln reden, dann meinen wir Sicherheitsvorschriften. Sicherheitsvorschriften für Autos, Crashtests etc. Sicherheitsvorschriften für gewisse Standards bei Lebensmitteln, um da Zugeständnisse zu machen.
Ja, bei den Lebensmitteln will man allerdings keine Abstriche machen, muss ich dazu sagen. Aber wenn wir demnächst also davon hören, so mehr Autounfälle in Japan, wissen wir, woran es liegt. Ist keine so tolle Idee, wenn ich ehrlich bin.
Eher nicht wirklich, oder?
Nein. Also allgemein, dieses Unterwürfige ist gnadenlos übertrieben. Japan hat zwar mit der USA, oder braucht die USA zwar, oder sagen wir mal, ist die USA ein sehr wichtiger Handelspartner, aber also man kann es auch recht übertreiben, vor allem, weil wenn man Trump keine Härte zeigt, ja, dann Und wenn man Härte zeigt, sieht man doch, was passiert.
Ja, ja.
Und abgesehen davon funktioniert das alles, was er macht, übrigens nicht, weil, jetzt sind wir mal ehrlich, es ist nicht schön, momentan in den USA zu leben. Es ist wahnsinnig teuer geworden. Eier sind übrigens mittlerweile Luxusgut. Naja, das, was Musk da angestellt hat, war auch mal totaler Kokolores. Der zieht sich ja zurück und seine komischen Billionen, die er da dem Staat einsparen wollte, sind lächerliche paar Millionchen geworden. Im Prinzip herrscht ein großes Chaos. Wirklich alles super.
Ja, die USA kann es sich nicht besonders lange leisten. Ne? Die ganzen Experten sind sich ziemlich einig, dass Trumps Politik nicht lange machbar ist.
Hm. Richtig. Er will sich halt noch weiter an der Macht klammern, aber das war noch schon das Einzige. Er verkauft jetzt sogar Kappen mit für 2028, also dritte Amtszeit, was eigentlich nach US-Recht nicht funktioniert. Aber naja, gut, okay. So, damit haken wir das Thema Trump ab. Kommen wir eben ganz kurz zur Werbung. Und zwar vom 27. bis Mai bis zum 1. Juni findet mal wieder in Frankfurt am Main das japanische Filmfestival Nippon Connection statt, wo es ungefähr rund 100 Filme gibt, viele Workshops, Konzerte, Vorträge, einen japanischen Markt und so weiter und so fort. Diese Veranstaltung können wir euch allgemein ans Herz legen. Ich meine, gut, wir sind ja auch Partner. aber nee, es ist wirklich ein tolles Festival, vor allen Dingen, weil halt sich da auch ganz viele Stars aus Japan die Klinke in die Hand geben. Es ist wahnsinnig viel, also wahnsinnig zugepackt die ganzen Tage. Es gibt an jeder Ecke irgendwas und es ist noch nicht mal teuer. Es lohnt sich, da wirklich hinzugehen.
Mhm. Das ist ein schönes Jubiläum dieses Jahr.
Ja, 25.
Yes. Meine Güte, schon so lange.
Irre, ne? Was so als kleines Projekt begann, ist mittlerweile riesig geworden. Ist ja das größte Filmfestival, japanische Filmfestival außerhalb von Japan, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen und das volle Programm und auch Tickets vor Verkauf und so weiter, das geht ab den 3. Mai los und das findet ihr dann auf nipponconnection.com, wie immer, Link in der Podcast-Beschreibung. Und damit haben wir die Werbung hinter uns. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis. Hört mal fleißig weiter. Wir haben nachher noch ein Gewinnspiel für euch.
Ja, noch
mehr. Und dieses Mal sind wir gemein. Wir werden das Gewinnspiel nicht in die Podcast-Notes schreiben.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, das machen wir mit Absicht, weil ganz ehrlich, ständig die ganzen Gewinnspielportale, wo die Leute dann rüber switchen, das finde ich nicht so toll. Also werden wir das Gewinnspiel nur kurz erwähnen, aber den Rest muss man sich hier aus dem Podcast rausfischen.
Okay, also für die treuen Hörer.
Genau, für unsere treuen Hörer, die unser Gequatsche länger aushalten als 10 Minuten.
Ui, da verlangst du mal viel, übrigens. Micha.
Ja, ich weiß. Es ist hart, ne? So, die Wirtschaft. Da gibt's nämlich auch einiges. Also zum einen ist es ja so, Japan ist ja mittlerweile schweineteuer geworden. Also sprich, alle Kosten eigentlich steigen, die Mieten auch, dazu kommen wir gleich. Und dann die Zölle, also die US-Zölle werden die Preise noch weiter nach oben treiben. Also es wird immer weiter teuer. Reispreis explodiert ja auch immer noch. Irgendwie funktionieren so alle bisherigen Maßnahmen nicht so wirklich. Und deswegen hat Japan jetzt gesagt, okay, wir planen jetzt eine Entlastung für Energie- und Kraftstoffkosten Und man hat ein Maßnahmenpaket heute, also am Freitag, angekündigt, dass man auch die Wirtschaft entlasten will, vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen mit speziellen Krediten und so weiter und so fort, um sie halt zu stützen.
Okay. Mhm. Das hört sich wieder so ein bisschen halbherzig aber an.
Naja, ja. Aber was anderes können sie nicht machen.
Ich weiß, wir sind immer recht schnell dabei, da wieder raufzuhauen auf die tollen Ideen. Aber in der Vergangenheit hat sich halt gezeigt, dass das meistens immer so ein kleines Pflasterchen ist, ne?
Ja, ja. Die, besonders bei Kraftstoffkosten wurde das dann halt ausgenutzt das letzte Mal, nicht wahr? Dann sind die Preise einfach ein bisschen angestiegen und die ganzen Kraftstoffkonzerne haben das, die Förderung von der Regierung, eingesteckt.
Also um es ganz kurz zu erklären oder im Vergleich zu setzen, ist es ungefähr so wie mit der Märchensteuer, Mehrwertsteuerentlastung, die jetzt hier bei uns für Restaurants und Kneipen und so kommt. Da haben ja die Verbände auch schon angekündigt, das wird nicht an die Kunden weitergegeben. Ist also ein schönes Steuergeschenk. Das kann man ungefähr vergleichen. Allerdings, ob das jetzt für den Verbraucher was bringt, das wird die Zeit zeigen. Es muss aber was passieren, weil die Kosten explodieren halt und das ist für den Binnenmarkt und Japan ist ja nun mal sehr stark abhängig vom Binnenmarkt gar nicht so toll. Hinzu kommt, es gibt noch eine Hiobsbotschaft, die auch nicht so toll ist, denn die wirtschaftliche Unsicherheit bremst die Tourismusausgaben in Japan. Es ist ja so, Japan, da reisen ja immer noch wahnsinnig viele Menschen hin. Im März waren es ja mal wieder Rekordzahlen. Trotz allem sind die zollfreien Verkäufe in Japans Kaufhäusern das erste Mal seit 3 Jahren wieder rückläufig, was halt eben zeigt, Touristen werden sparsamer. Liegt natürlich auch daran, weil der Yen momentan wieder stärker wird, aber halt eben auch an der wirtschaftlichen Unsicherheit.
Das ist jetzt natürlich schade, weil die waren gerade im Aufschwung, ne? Yep. Die Touristen haben wirklich mehr ausgegeben als je zuvor.
Ja, das lag aber wirklich großenteils am schwachen Yen.
Ja, klar.
Na, und das sind halt keine guten Zahlen, in Anführungsstrichen, weil Japan verlässt sich sehr stark auf die Ausgaben der Touristen. Und wenn die jetzt abbremsen, was man verstehen kann, weil eine Japanreise ist trotz allem, kostet immer noch ganz schön viel, also jedenfalls, wenn man aus Deutschland rüberfliegt, dann geht der Plan nicht auf, den man hat, ne?
Ja, da haben wir ja die ganze Zeit schon vorgewarnt, dass das Japan nicht so, ja, so übermütig werden soll. Dass es halt sehr wahrscheinlich ist, dass das nicht ganz alles jetzt so funktioniert, wie es funktionieren soll, gerade in Bezug auf Trump und allgemein die Inflation. Von daher.
Das Problem ist halt so, trotz allem, immer wenn Trump den Mund aufmacht, dann wieder stürzt die Börse ab oder sie steigt.
Ja, es gibt diesen unschönen Trend, dieser Gedanke, dass wenn Wachstum da ist, dass der erstmal bleibt. Ne?
Ja.
Und da wird gar nicht mit gerechnet, dass es ein vorübergehender sein kann. Da wird damit gerechnet, von wegen, so geht's weiter und wir werden halt im nächsten Jahr noch mehr haben. Ne? Ich mein,
ja, es ist dieser Irrglaube,
Ja, ja. Nicht nur der kapitalistische Glaube, es ist auch die Regierung, ihre Pläne. Sie rechnet ja damit, dass bis 2030 60 Millionen Touristen im Land sind. Die rechnet also nicht damit, dass das irgendwo ablässt, sondern stetig weiter wächst.
Also ich glaube schon, dass die 60 Millionen erreicht werden, aber die Ausgabenziele der Touristen werden halt nicht erreicht. Man will ja versuchen, dass die Touristen immer mehr Geld ausgeben, auch so Luxustourismus stützt man sich ja ein bisschen drauf. Aber ich glaube, genau da verrechnen sie sich, weil da kommt halt der Faktor Weltwirtschaft hinzu. Also logischerweise im Moment der Faktor Trump. Und der Faktor Trump ist ungefähr so unberechenbar, was ich, wie die Gaswolke. Nee, ich glaube, die Gaswolke ist berechenbarer. Ja, wie auch immer. Aber es ist halt so, dass die Ausgaben eben nicht so berechenbar sind, wie eben die Menge an Touristen. Dass Japan ein beliebtes Reiseziel ist, ist unumstritten. Und das wird es auch, glaube ich, erstmal noch eine ganze lange Zeit bleiben. Selbst wenn der Yen noch stärker werden sollte. Aber, naja, die Leute geben weniger aus.
Ja, na klar, geben sie weniger aus. Ich weiß nicht, ob es, abgesehen von den Reichen, irgendwelche Leute gibt auf der Welt, die gerade im Moment besonders viel Geld in der Tasche haben.
Nein. Das sagt ja schon alleine der Name. Die Reichen und der Rest.
Ja.
Der Rest hat in der Regel nicht so viel, ne?
Das ist so, wirklich nur noch die zwei.
Was nochmal verdeutlicht, dass die Preise steigen, sind der aktuelle Verbraucherpreisindex. Denn der zeigt nämlich, dass die Mieten in Tokio das erste Mal seit 30 Jahren deutlich gestiegen sind und immer weiter steigen.
Ja, das ist eine schräge Sache. Man müsste meinen, wir hätten schon wieder darüber geredet vor einer Weile. Aber nein, wir reden öfters mal über Grundstückpreise und wie teuer es ist, was zu bauen, ne? Oder eine Wohnung zu kaufen. Das ist was anderes von den Nieten. Die sind tatsächlich ein kleines bisschen abgekoppelt von diesen anderen Entwicklungen von Preisen.
Mhm. Ja, wobei natürlich auch der hohe Marktpreis momentan für Eigentumswohnungen die Mietpreise steigen lässt, weil klar, logisch, ich meine, die Leute wollen ja irgendwo wohnen, also, ne?
Ja, klar.
Das ist klar, aber es ist halt eben einfach so, dass die Mieten, wenn sie in Tokio steigen, naja, dass man eigentlich nicht mehr lange warten muss, bis sie auch im Rest des Landes steigen. Tokio ist immer so ein bisschen der Indikator für, das passiert demnächst alles bei euch.
Ja, aber also, Tokio ist halt das wirtschaftliche Zentrum, ne, von Japan. Da kommt so ziemlich alles her. Nicht nur, weil halt da die meisten Leute wohnen, weil halt auch die meisten Geschäfte dort sind. Und wenn da halt es schwerer ist zu leben in der Nähe der Arbeit, dann im Endeffekt, ich frage mich, ob das irgendwelche Auswirkungen hat auf die ganze Flucht vom Land in die Stadt, aber wahrscheinlich nicht. Trotzdem, es könnte es ein bisschen ausbremsen, weil ja, ist es sowieso schwer, sich in Tokio das Leben zu leisten. Ne? Und jetzt wird es noch schwerer.
Leider. Tatsächlich ist es, wird halt immer teurer. Momentan nicht so gut. So, dann in Japan ist ja der Kontobetrug, mittlerweile ein beliebter Volkssport, gerade durch Yamibaito etc. und so weiter. Das heißt, man oder immer mehr Kriminelle versuchen vor allen Dingen ältere Leute abzuzocken, weil man halt darauf hofft, dass sie so vertüdelt in der Birne sind, dass sie halt nicht merken, dass es eben nicht der Schwiegersohn ist, der anruft und Geld verlangt. Und dementsprechend hat die japanische Regierung jetzt gesagt, da muss was passieren. Man möchte da halt ganz viele Begrenzungen einführen. Ebenso möchte man Begrenzungen einführen, um eben Finanzbetrug allgemein ein bisschen zu begrenzen. Das heißt also, man möchte stoppen, dass Konten illegal gehandelt werden.
Das ist ja eigentlich eine gute Sache, ne? Nur, ich finde das so schade. Das ist wie bei uns. Da kommt immer, versuchen sie immer etwas mitzuschmuggeln bei diesen ganzen Vorhaben. Ne? Und da geht's auch um Überwachung. Da geht's darum, dass du dann der Polizei Möglichkeiten gibst, um mehr von den sozialen Medien zu überwachen. Auch wenn das verschlüsselte Dienste sind.
Nicht nur die sozialen Medien, sondern auch die Kontobewegung.
Ja.
Wir hatten ja schon darüber berichtet oder darüber gesprochen, dass halt Banken jetzt anfangen, Konten von Ausländern, die kein Visum mehr haben, zu sperren. Oder dessen Visum abgelaufen ist, halt zu sperren. Und hier ist es halt so, dass man eben logischerweise, um eben da ermitteln zu können, Bankdaten freigeben muss. Eine andere Möglichkeit gibt's ja gar nicht. Und deswegen sollen schärfere Regeln für Telekommunikationsdaten eingeführt werden. Das heißt also, Kommunikationsdaten sollen länger gespeichert werden. Und zwar nicht nur aus Telefonaten, sondern auch aus app-basierten Gesprächen.
Mhm. Ich meine, bei uns wird das ja auch immer diskutiert, aber nie wirklich durchgesetzt. Ne?
Das, Gott sei Dank.
Das kriegt immer auf die Klappe, auch wenn sie es jedes Jahr erneut versuchen mit den ganzen Vorratsdatenspeichern unseren. Mhm. Ich frage mich, ob es in Japan dann im Endeffekt jetzt auch anfängt, derselbe verdammte Tanz, dass sie es immer wieder versuchen durchzudrücken und vernünftige Leute dagegen halten.
Tatsächlich ist es in Japan einfacher durchzudrücken als bei uns.
Warum? Also gibt's dann, sind die Leute offener dafür oder denkst du einfach, dass die Regierung sagt, wir machen dort jetzt so einen Schluss damit?
Nein, bei uns hüpft die EU, das EU-Recht vor allen Dingen noch dagegen. Außerdem sind bei uns mehr Datenschützer unterwegs als in Japan.
Ja, dass Japan es mit dem Datenschutz nicht so genau nimmt, das wissen wir ja. Das bezieht sich ja auf Politiker und halt Bürger.
Mhm. Ja, und deswegen es ist halt einfacher durchzudrücken. So, aber es gibt noch was. Und zwar zeigt Osaka, wo das Ganze gerade bei älteren Menschen hinführen kann. Denn Osaka hat jetzt tatsächlich ein Gesetz verabschiedet, das bestimmte Bankgeschäfte für ältere Menschen begrenzt.
Okay. Ja, das ist komisch. Ne? Wir hatten da schon mal drüber geredet.
Ich meine, an sich ist die Idee ja nicht schlecht, weil irgendwie muss man die Leute ja schützen. Und ich meine, wenn sie praktisch das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen gemein an, aber wenn sie praktisch die geistigen Kapazitäten nicht dafür haben, dich selbst zu schützen, dann muss man vielleicht halt so Sicherheitsmaßnahmen einstellen. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, naja, geht das denn nicht doch vielleicht schon einen Schritt zu weit, oder?
Eben. Also als erste Präfektur hat Osaka ja jetzt gesagt, Menschen ab 65 Jahren ist es untersagt, während der Nutzung von Geldautomaten mit einem Mobiltelefon zu telefonieren.
Ja, das ist aber etwas, was man sehr einfach umgehen kann als Betrüger, oder?
Keine Ahnung.
Ja, wieso? Dann sagst du, ja, geht's jetzt mal zur Bank und dann rufe ich später nochmal an.
Ja gut, da möchte ja die japanische Regierung einspringen und die Summen begrenzen, die überwiesen werden dürfen. Hinzu kommt, dass halt auch ältere Menschen nur noch eine bestimmte Summe pro Tag überweisen dürfen. Also in Osaka, also in der Präfektur. Und das ist halt, finde ich, schon ganz schön hart, weil das bedeutet man eine viel stärkere Überwachung durch die Banken. Es sind wohlgemerkt keine Strafen vorgesehen für die Banken, wenn sie das nicht machen. Aber naja, wir kennen das ja, die meisten richten sich ja danach. Und dann kommt noch hinzu, dass auch der Handel stärker eingebunden wird, denn Geschäfte mit Prepaid-E-Geldkarten, da muss ab sofort geprüft werden, ob ab einem Betrag von 50.000 Yen, also 305 Euro, ob es halt eben einen Zusammenhang mit einem Betrugsversuch gibt.
Also ich würde das alles begrüßen, wenn es optional wäre, weißt du? Wenn das so am Anfang die Standardeinstellung für alle Kunden ist, aber die Kunden können sich das jederzeit dann freischalten, wenn sie halt so am Bank gehen und sagen, ich muss was Größeres überweisen. Aber wenn das einfach generell, prinzipiell allen Leuten über 65 unmöglich gemacht wird, dann ist es schlecht, weil man muss auch als im älteren Leben manchmal Bankgeschäfte führen, die größer sind. Und wenn du das dann gar nicht kannst, wie machst du das dann? Gehen die Leute dann auf Bargeld zurückgreifen? Müssen sie den Sparstrumpf sich zusammensparen?
Ja, genau, da ist nämlich auch das Problem. Es gibt auch ältere Selbstständige. Also die japanische Regierung diskutiert jetzt auch gerade drüber, da sind dann auch Ausnahmen vorgesehen, aber Osaka sieht gar keine Ausnahme vor. Ja, wenn du also selbstständig bist, dann hast du echt ein Problem, weil dann musst du manchmal Riesensummen überweisen. Ja. Aber es gibt ja noch eine weitere Maßnahme. Also die meisten Bestimmungen erstmal treten übrigens im August in Kraft und parallel dazu wird gerade von der Präfektur mit der Polizei zusammen eine Einführung von mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Geldautomaten gearbeitet, also sprich die Kameras, und die sollen halt potenzielle Opfer erkennen.
Das hört sich jetzt ein bisschen sehr futuristisch an.
Naja, ich meine, die USA haben so gerade beschlossen, dass Kinder bald von der KI unterrichtet werden sollen. Also insofern, kein Scherz übrigens. Man will halt ältere Menschen vor Betrug schützen. Und ja, ältere Menschen sind anfällig für, oder einige, nicht alle wohlgemerkt. Es gibt ja auch noch genug, die wirklich ganz, ganz klar im Kopf sind. Und so klarer als wir zumindest. Aber das, was sie schützen muss, ist klar. Aber ich finde, die gehen hier dann doch ein bisschen zu weit. Weil das ist schon ganz schön harter Einschnitt in die persönliche Entscheidungsfreiheit.
Ja, und das ist, könnte ihnen auch wirklich schaden, weil tatsächlich braucht Japan auch das silberne Personal, ne? Mhm. Also Rentner, die nebenbei noch arbeiten, das ist teilweise ist gewünscht, ne? In der japanischen Gesellschaft, schlicht und einfach wegen der Belastung, ne? Von den ganzen arbeitenden Leuten durch die Eltern der Gesellschaft, ne? Durch die Demografie.
Ja, aber man will halt unbedingt überwachen. Ich meine, wie gesagt, es muss Maßnahmen geben, ja. Aber man muss halt aufpassen, dass man die Freiheit nicht zu sehr einschränkt oder überhaupt einschränkt. Und genau das ist hier der Fall. Weil jedes von den Systemen ist anfällig für Fehlurteile, um mal vorsichtig auszudrücken. Und das kann halt ganz schnell ganz schön nach hinten losgehen. Und ob das so gut ist, ich weiß ja nicht.
Mich stört halt immer die Heuchlerei, ne? Jede rechtspolitische gerichtetes System ist eigentlich immer darauf ausgelegt, dass es weniger Staat gibt, weniger Eingreifen, den Leuten die Freiheiten lassen. Und ja, die Rechtskonservativen sind die,
ne?
Genau, die Rechtskonservativen sind die, die am meisten Kontrolle über ihre Bürger haben möchten. So nervig.
Oh, die nächste News wird dich bestimmt am wahnsinnig freuen, denn die Präfektur Kumamoto prüft Videoüberwachung in Kinderzimmer, in Klassenzimmern einzuführen.
Warte.
Wir rollen das Ganze erstmal auf.
Ja.
Denn tatsächlich ist in der Stadt Kumamoto mittlerweile beschlossen worden, also wir erwägen den Einsatz, wir wollen das demnächst mal testen, auch auf Präfekturebene. Denn damit will man Mobbing verhindern. Und jetzt kommt die tolle Ausrede, warum man das macht. Angeblich wünschen sich die Schüler das.
Okay, klar. Das ist Blödsinn.
Ja. Das könnte man so sagen, weil nein.
Also
ich finde ja unter Umständen so Überwachung nicht verkehrt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir auch in der Vergangenheit schon öfter Fälle hatten, wo es durch Misshandlungen durch Lehrer gekommen ist, wobei das meistens eher so Sportlehrer waren. Also in der Turnhalle wäre das vielleicht nicht so sinnlos. Aber dass Schüler sagen, hey, wir wollen jetzt in jedem Klassenraum beobachtet werden, das ist, glaube ich,
nein. Nee. Glaubt euch keiner.
Das will niemand haben.
Nee, ich stelle mir auch vor, dass das Vorteile haben könnte, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das machbar ist, logistisch. Wie viele Stunden von Filmmaterial sind es dann täglich bei so vielen Klassenzimmern? Das kannst du doch nur von der KI durchleuchten lassen, oder?
Genau, das hat man übrigens auch vor. Aber zum anderen muss man sich auf die Meldung von Betroffenen verlassen. Klar, dann kann man den Videobeweis raussuchen, aber das Problem ist ja, Betroffene melden sich ja meistens gar nicht. So, und man kann gegen Mobbing auch anders vorgehen. Das ist jetzt eine Sache. Also im Klassenzimmer Kameras aufhängen, das geht eindeutig zu weit.
Ja, wird nicht viel bringen, ne? Weißt du, auch wenn du einen Beweis hast für Mobbing, hast du nicht deswegen das Problem des Mobbings gelöst, ne?
Richtig, das ist es eben. Das Problem löst sich ja nicht, weil das ist mal ein kulturelles Problem.
Ist wieder so ein typischer Fall von gut gemeint, heißt immer noch nicht gut gemacht.
Ja.
Nur, wir machen es aber trotzdem.
Naja. Ja, hoffen wir einfach nur, dass es ausprobieren und feststellen, dass es großer Bullshit ist und dann damit aufhören.
Ja, es wird sie nur was kosten und viel Ärger machen und viel Kopfschmerzen, aber im Endeffekt wird es nicht so viel bringen.
Nö, Mobbing wird dadurch definitiv nicht gestoppt. Das haben auch schon andere Sachen gezeigt. Man hat ja schon in der Vergangenheit viel gegen Mobbing getan. Also zum Beispiel haben wir die Meldungen über Mobbing deutlich zugenommen, weil einfach mehr Sensibilität oder die Menschen mehr sensibilisiert worden sind. Und klar, es gibt immer noch sehr schlimme Fälle, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber dann muss man auch ehrlich sein und sagen, okay, Leute, da habt ihr dann aber auch wirklich Schulpersonal. Das könnte mit dem Kopf gegen die Wand kloppen. Die haben ja im Prinzip mitgemacht, weil dann heißt es, wir müssen den Ruf der Schule bewahren und so weiter. Und solange das noch weiter in den Köpfen drin ist, werden sich immer Opfer nicht trauen, das Mobbing zu melden. So, und ja, dann hilft auch keine Kamera.
Was geholfen hat, war diese eine Aktion, dass die Schüler sich anonymer melden konnten, ne, dass sie das einfach eingeben könnten in ein digitales System. Ne, ohne
genau,
dass
die Tablet-App. Genau. Die bringt tatsächlich wahnsinnig viel.
Wobei ganz ideal ist es ja am Ende auch noch nicht.
Ja gut, aber das ist zumindest bessere Maßnahme, als Kameras in Klassenzimmern aufzuhängen.
Ja, ich glaube, da können wir uns einigen.
Ja. Weil das schränkt definitiv die Entfaltung von jungen Menschen ein. Also es geht gar nicht, dass sich junge Menschen das angeblich wünschen. Also entschuldige bitte mal, aber nein. Nein.
Wahrscheinlich hat man das missverstanden. Wahrscheinlich haben die Schüler sowas gesagt, so, wir würden gerne irgendwie mehr Sicherheit haben und mehr Maßnahmen. Und dann sagen die, Kameras wollt ihr also.
Darf ich ehrlich sein? Wahrscheinlich hat man gar nicht gefragt. Würde mich jedenfalls arg wundern.
Oder nur eine Person oder zu zwei. Findest du es so toll? Sag ja oder nein? Ja, gut, wunderbar. Die Schüler haben gesprochen.
Ja, so ungefähr. Oh Mann, ey. So, wusstet ihr, dass es in Japan einen Mietservice für ältere Männer gibt?
Nein, ich kannte schon einige Mietservice in Japan, aber Männer mittleren Alters ist mir neu.
Ja, es gibt tatsächlich.
Also für die oder dass du sie mieten kannst?
Du kannst sie mieten.
Okay.
Du kannst Männer mittleren Alters, mittleren Alters tatsächlich in Japan buchen. Sei es für ein Gespräch, als Begleiter im Alltag oder als freundliche, unverbindliche Gesellschaft. Also jetzt nichts Sexuelles oder so, ne? Das halten wir mal fest. Das Konzept gibt es seit 13 Jahren tatsächlich und das erfreut sich immer größerer Beliebtheit. So ein älterer Herr mittleren Alters kostet übrigens 7 € die Stunde. Und das wird unglaublich gerne tatsächlich auch von Frauen gebucht, damit sie halt jemanden haben, mit dem sie sich unterhalten können. So, und dahinter steckt ein ganz gewisser Gedanke. Es geht nämlich nicht nur darum, hier Leute, wir wollen eure Einsamkeit bekämpfen, sondern dahinter steckt der Gedanke, auch der Gesellschaft zu sagen, Leute, nur weil man mittleren Alters ist, ist man nicht automatisch ein schlechter Mann.
Ja, es geht gegen den Generationenkonflikt und der ist logischerweise wie im Leben.
Und die anderen Vorurteile, die man gerne so hat, ja.
Ja, ja.
Ja, ja, halt alter weißer Mann, ne?
Ja,
in dem Fall,
ich
mein, das weiß streichen, aber alt halt.
Gibt es auch, aber ist halt nun mal nicht die Regel. Achso, was ich übrigens vergessen habe, kommt übrigens auch bei Touristen immer mehr an und zwar als Stadtführer.
Oh ja,
okay, das
macht Sinn.
Das kann ich mir gut vorstellen, als Stadtführer dann so die kleinen verwinkelten Ecken, vielleicht auch die nette Bar in der Seitengasse oder so. Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ja. Also ich habe mir die Seite der Agentur mal angeschaut. Das ist echt lustig, auch wie die Leute sich da so vorstellen. So, ich war mal Spitzenmanager und brauche jetzt halt, möchte jetzt halt noch den Menschen was zurückgeben und so weiter. Das ist total urig. Und ja, es geht halt einfach nur darum, zu zeigen, ältere Männer sind halt nicht automatisch schlecht. Und ja, eben, dass sie erstens ein bisschen Geld nebenbei verdienen können und natürlich eben auch als Service gegen Einsamkeit, die in Japan ja auch weit verbreitet ist.
Ja, ja. Und es ist schön, weil Generationskonflikte sind scheiße oft.
Richtig.
Ne? Und die Vorurteile gegen halt alle Leute, die dann halt älter sind, die als Boomer verschrien werden, denen dann nachgesagt werden, du bist einfach nur konservativ eingestellt und bist ein alter Schwätzer und bist ein alter Meckerer und etc. Ne?
Ja, aber man muss auch dazu sagen, es gibt auch strenge Regeln. Das heißt, alle Kandidaten werden bis auf die Knochen durchleuchtet. Da sind wir dann wieder bei der Überwachung. Was in dem Fall allerdings auch vernünftig ist. Ne? Man will ja nicht da tatsächlich einen Schwerverbrecher vermitteln. Deswegen werden halt alle durchleuchtet, damit man sich halt so sicher sein oder so sicher wie nur möglich sein kann, dass eben da dann auch den Kunden nichts passiert, weil man da einfach einen totalen Hornochsen vermittelt hat oder so. Ist auf jeden Fall ein wahnsinnig beliebter Service und nennt sich übrigens tatsächlich Onisan, umgangssprachlich.
Osan,
Entschuldigung. Ja, ja, das ist Oni.
Ja, also Nissan ist was anderes, ja.
Richtig. Und die Leute stellen sich halt dann so mit Spitznamen vor, ehemaliger Politiker Osan oder IT-Osan mit Geige oder Osan mit einem Lächeln, das ist so herrlich. Also ohne Witz, die Seite solltet ihr euch mal anschauen, ihr lacht euch kringelig teilweise über die Spitznamen.
Herrlich. Ja, ich finde es gut, dass das so aufgezogen wird mit Seriosität, weil es gibt ja unglaublich viele Graustufen in diesem Bereich.
Richtig.
Ne? Wir kennen das, wir haben das davon gehört, dass dann Oberschüler sich Taschengeld verdienen, indem sie einfach sich mieten lassen für Dates. Ne? Mhm. Das ist halt nicht irgendwie geregelt. Ne? Das machen die auf eigene Gefahr.
Ja.
Und das ist ja nicht unbedingt immer das Sicherste.
Ja, das stimmt. Ich überlege die ganze Zeit, ob sowas auch in Deutschland funktionieren würde. Mhm. Wahrscheinlich nicht.
Nein, du würdest von vorne bis hinten sofort in die Prostitutionsecke gestopft werden. 100 pro.
Ich dachte jetzt auch eher so im Sinne von Männer im mittleren Alter, wobei.
Ja, nee, du würdest sofort in die Prostitutionsecke gestopft werden.
Echt? Also ja. Ich weiß nicht, ist das so vorbelastet bei uns, dass man sagt, ja, ich weiß nicht, wie nennt man denn praktisch die Vorstufe von Prostitution?
Haben wir sowas?
Ja, also praktisch, ja, ich meine im Sinne von, also praktisch nur Damen, die dann dich begleiten oder Herren. Escort meine ich, genau, sowas gibt es ja auch. Ist das bei uns auch so verpönt,
ja,
sich einen Escort zu mieten?
Escort hat tatsächlich einen sehr schlechten Ruf.
Ich meine, ich kenne mich damit nicht aus, deswegen, ich weiß es nicht.
Schau dir doch unsere Gesellschaft an. Das würde sofort verpönt werden. Also, alleine, wenn die Bildzeitung darüber dann berichtet, ist sowieso also alles vorbei, da kannst du es knicken. Ich glaube, das Risiko geht freiwillig keiner ein.
Ah ja, aber Japan hat auch sein Äquivalent für Bildzeitungen, ne? Die haben auch einen
Bildbar Mist. Oh ja, die haben teilweise schlimmere Klatschblätter als wir.
Ich wollte gerade sagen, das ist, also Japan, da kann sich selbst die Bild noch was abschauen.
Uiuiui, ja, und nicht im positiven Sinne.
Nein. Ich selbst dieses andere komische Drecksportal da von dem ehemaligen Bild-Chefredakteur kann sich teilweise in Japan noch was abschauen.
Ich meine, das ist ja nicht nur einfach so aus dem Nichts entstanden, aus Jux und Dollerei, das ist auch aus sozialen Verhältnissen und aus Druck entstanden. Ne? Mhm. Einsamkeit ist ein Problem, ne? In Japan und in allen anderen modernen Industrienationen auch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sowas in Korea sich verbreiten könnte. Ne?
Wenn es das nicht schon gibt, oder?
Wenn es nicht schon gibt. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass es in Zukunft bei uns sowas Ähnliches passieren könnte, aber wahrscheinlich nicht in derselben Art und Weise wie in Japan hier, dass es so oft lustig aufgezogen wird mit einer Agentur.
Obwohl doch, warte mal, gibt es bei uns nicht den großen Bruder?
Das gibt es aber, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es in Deutschland gibt, ich kenne das in den USA. Und das ist ja mehr so ein gemeinnütziges soziales Projekt, ne, für Kinder, die halt aus schwierigen Verhältnissen kommen.
Ja, aber
kommen,
so mit gemeinnützig sozial könnte das bei uns tatsächlich funktionieren.
Ja, möglich, ne.
Und ich meine, sowas wie buch dir deine Oma oder buch dir deinen Opa. Ich meine, es gibt ja auch so Paten-Großeltern, die man beauftragen kann in Deutschland. Also wenn irgendwie Familien nicht so viel Zeit haben für ihre Kinder, können sie dann halt so Senioren fragen, ob sie mit denen mal spazieren gehen oder
aber sie kennt Vorlesen sich damit kommen. Nicht aus, ne?
Nee, das fiel mir nochmal ein, weil ich das mal gesehen habe, weil es sowas auch wie Lesepaten gibt und dann habe ich mal irgendwie sowas gesehen wie Ziehoma oder Opa. Das gab es mal bei uns irgendwie in der Zeitung, so eine Anzeige, dass man dafür irgendwie Leute sucht.
Also was es gibt, und das finde ich eine super gute Idee, das ist dieses, dass man Studenten bei sich einziehen lässt, die dann halt eben sich ein bisschen um die älteren Herrschaften kümmern und dafür dann umsonst dort wohnen können, neben dem Studium. Das finde ich eine sehr gute Idee.
Das ist auch eine Sache, ja.
Man das setzt sich langsam durch.
Ja, ja, ich weiß auch gar nicht, warum.
überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt bedenke, was die Leute hier in Köln mittlerweile bereit sind zu zahlen für eine Wohnung, da wird dir schlecht bei.
Ja, unbezahlbarer Wohnraum trifft auf unbezahlbare Pflege.
Irgendwo muss man eine Lösung finden.
Wir sprechen uns in 10 Jahren nochmal, ne? Mal sehen, vielleicht fängt dann mal an, jemand eine Lösung zu finden. Was in Japan übrigens auch boomt, das ist urbanes Gärtnern. Gerade in Tokio wollen immer mehr Menschen zum Beispiel Gemüse selbst anbauen. Gut, was jetzt anders als bei den Preisen verständlich ist, aber auf der anderen Seite, weil sie halt einfach auch ein bisschen weg von dem, ich gehe halt alles kaufen, gehen wollen. Und dementsprechend sprießen sogenannte Bürgergärten aus dem Boden im wahrsten Sinne des Wortes. Ist vergleichbar mit Schrebergärten. Bisschen hier und da mal ein bisschen günstiger, meistens sogar teurer. Mittlerweile sind die so beliebt, dass es irrsinnig lange Wartelisten gibt. Weil halt, ja, mittlerweile unglaublich viele so einen Garten haben wollen.
Ja, ist kann nachvollziehbar. Kann ich verstehen. Tokio ist nicht unbedingt nur Betonwüste, aber es ist halt nicht so grün wie viele andere Städte bei uns zum Beispiel, ne?
Ja, oder wie gerne auch immer behauptet wird, ne?
Und so Natur ist teilweise sehr wichtig für die, ja, für das Empfinden, für die Glücklichkeit im Leben. Wenn du dir Länder ansiehst aus dem Norden, die skandinavischen Länder wie Finnland, Schweden und so, die haben besonders ihren hohen Glücksindex auch, weil sie unglaublich viel Wald und Grün haben, ne?
Richtig. Und dazu mal ein Tipp an alle unsere Zuhörer. Geht mal einfach ein Stündchen im Wald. Glaubt mir, wenn ihr das regelmäßig macht, fühlt ihr euch besser. Hört sich doof an, ist aber so.
Ja. Und ja, sowas kann ich total verstehen, dass das boomt. Die Leute brauchen irgendeinen Ausgleich und dieses kleine Gärtnern ist eine feine Sache dafür.
Ja, hinzu kommt, in Japan ist ja normal eigentlich das alles sehr schnell. Das heißt, man arbeitet die Woche und am Wochenende wird dann die Sau rausgelassen. Nicht umsonst funktionieren ja Freizeitparks wahnsinnig gut, aber es ist halt immer noch wahnsinnig schnell. Und so ein Garten entschleunigt natürlich auch, weil es gibt keine Turbogärten.
Das stimmt. Außerdem ist es irgendwie was sehr Befriedigendes, was selbst anzubauen und dann auch selbst essen zu können. Ne? Also es muss ja noch nicht mal irgendwie schön sein oder viel sein, aber trotzdem, das hat irgendwie was Besonderes, wenn man sagen kann, hey, ich habe meine eigenen Karotten geerntet oder meine eigenen Tomaten oder was man sonst noch so alles anbaut.
Dieser Salat ist powered by mein Schweiß, meine Hände und mein Dreck.
Ich kid.
Und ein bisschen Dünger ist auch noch drin. Nee, aber stimmt schon. Also ich komme ja nun mal aus einem sehr dörflichen oder aus einer sehr dörflichen Gegend. Also sprich 12.000 Einwohner, davon waren 11.000 Kühe. und jetzt lebe ich halt in einer Großstadt. Ich muss ganz ehrlich sagen, boah, ich vermisse es tatsächlich tierisch, einfach 2 Meter zu gehen und im Wald zu stehen. Ja. Oder zum Beispiel auch selbst was anzubauen. Deswegen bin ich auch so neidisch auf Matze. Auch wenn du mir jedes Mal sagst, das ist so viel Arbeit. Na und?
Ja.
Das wird ja auch belohnt, oder?
Es wird belohnt, aber erst ein halbes Jahr später. Ne?
Ja, ist doch egal. Du kannst das wenigstens. Ich habe nur Mülltonnen vor der Tür und keinen Garten. Jo. Oh Gott, ich mag das Stadtleben echt überhaupt nicht.
Man kann ja auch mit was Kleinem anfangen. So ein Topf Kräuter macht sich ja meistens ganz gut. Oder auch so man kann ja auch so kleinere Sachen bei sich in der Wohnung anbauen. So eine Tomatenpflanze oder zwei. Oder
ich fange an, Bonsai zu züchten.
Bonsai
fertig. Ohne Witz, ich habe das mal probiert. Ich habe einen Bonsai-Fertigset gekauft. Also musste halt alles einpflanzen. Keiner von diesen blöden Dingern ist aus dem Boden gekommen, verdammt.
Ja, du, Freunde von mir machen das seit einigen Jahren, so 10, 15 Jahre. Es ist ein purer Albtraum. Es ist sehr schwer.
Hättest du mir das nicht vorher sagen können, bevor ich 50 Euro dafür ausgebe?
Oh je. Was ich auf keinen Fall empfehlen kann, ist übrigens, es gibt ja so Pilzzuchtsets, die ja sehr beliebt sind. Das kann man gerne machen, aber um Gottes Willen nicht in einer kleinen Wohnung, weil Pilzsporen können überall sich einnisten und wenn die einmal drin sind, dann ist es sehr schwer, die wieder rauszubekommen und dann hat man bald ein Wohnzimmer wie in The Last of Us.
Oh, wenn Mann. Ich ganz ehrlich bin, bei meinem Glück erwische ich sowieso die Fliegenpilze, lassen wir das mal. Nee, aber Kräuter wäre vielleicht tatsächlich eine Idee.
Ja, Kresse und so.
Ja, genau, Kresse wächst immer, egal was du machst.
Ja, oder Petersilie oder Basilikum. Basilikum ist so teuer geworden, ne? Da macht es mehr Sinn, sich so ein Tütchen zu kaufen und dann so regelmäßig einfach mal so einen Topf zu pflanzen.
Gut, dass ich sowas nicht, dass ich Basilikum nicht mag. Nein, aber wie gesagt, das ist ein... Ja, Entschuldigung. Ich entschuldige mich hiermit offiziell bei allen Italienern. Ich mag es trotzdem nicht. Also ich kann es halt auch verstehen, dass das in Tokio funktioniert, aber teilweise sind die Preise halt ouch, denn es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, das nennt sich MyFarm. Das hat bietet 10 Mietfarmen in Tokio an. Und da liegen die Preise bei... 67 Euro im Jahr, das ist der Grundpreis. Und da kommt eine monatliche Gebühr von 40 Euro nochmal drauf. Oh, alles kriegt man wenigstens Saatgut, Dünger und Gartengeräte gestellt.
Trotzdem, das 40 Euro im Monat ist viel. Das sind das ja fast 500 Euro im Jahr.
Tatsächlich ist das unglaublich beliebt, dieses Angebot. Denn man kriegt auch noch einen Berater zur Seite gestellt, der einen dann halt hilft. Man kann halt ständig nachfragen und so weiter. Wie baue ich was an? Wie mache ich dieses? Wie mache ich jenes? Weil klar, wenn du keine Ahnung vom Garten hast, dann hilft dir auch der beste grüne Daumen nichts. Ne?
Ja, aber wenn du es überlegst, wenn das dein Hobby ist, dann ist es noch in Ordnung, 500 Euro im Jahr für dein Hobby auszugeben. Da gibt es teurere Hobbys, ne?
Das stimmt, das stimmt.
Ich meine, sagen wir mal ehrlich, richtiger Hardcore-Fan eines Anime-Franchises zu sein, ist in Japan definitiv teurer.
Ja. Das ist wohl wahr. Ich meine, 40 Euro kostet ja gut und gerne schon so eine Blu-ray heutzutage, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Also 40,
Japan,
50 Euro.
Kurz mehr.
Ja. Und dann denkt er noch an den Rest, ne? Dann will man ja auch die Figürchen haben und dann will man da noch was haben und oh Gott.
Ja, und außerdem, das ist ja nicht nur ein Garten irgendwie draußen, es ist ja tatsächlich ein Gewächshaus, hast du gesagt, ne? Also da kommt ja sowieso Strom und so weiter hinzu. Ist, sag ich mal, für Tokio-Verhältnisse durchaus fair. Ist teuer, ja, aber.
Ja, es wird halt ein unglaublicher Mangel von dem ganzen Zeugs geben, weil du hast halt nicht unbedingt den Platz. Und klar, das ist auch nur dann in den Randgebieten von Tokio, ne? Das ist in der Vorstadt.
Ja, ja, klar. Mitten in Tokio findest du auch keinen Platz dafür. Nee. Wenn du einen hättest, wäre er unbezahlbar. Also, was da die Grundstückspreise kostet, oh Gott.
Aber ich meine, je nachdem, was du anbaust, lohnt sich das ja so richtig. Also ich stell mal vor, du hast ja so dein kleines Feld und du baust nur Erdbeeren an, dann kannst du die ja tatsächlich noch, weiß ich nicht, unter den Nachbarn weiterverkaufen. Da könnte man auch ein Geschäftsmodell draus machen.
Nein, nicht bei den Grundstückspreisen in Japan.
Aber bei den Obstpreisen in Japan hat recht.
Nein. Du musst dich ja dann bedenken, um da ein Grundstück mitten in Tokio zu kaufen, musst du dich dann ja auch noch gegen Luxusimmobilienmarkt
Firmen. Ich meinte jetzt, wenn du so ein Gewächshaus nutzt.
Ach so,
Man kann ja auch die Kosten vielleicht teilen. Wenn man sagt, weiß ich nicht, die Nachbarn teilen sich dann, du zahlst nur 20 Euro im Monat und dann wird das Obst und Gemüse halt geteilt, was da rauskommt. Könnte man ja auch machen.
Das wäre eine Idee. So, kommen wir zu was anderem. Hat allerdings auch mit Kontaktfreudigkeit zu tun, denn ein Kneipenviertel in Yokohama hat sich jetzt was Tolles einfallen lassen, und zwar Armbänder, um eben die Kontaktfreudigkeit desjenigen, der es trägt, anzeigen zu lassen. Also sprich von, jo, ich mag es, neue Menschen kennenzulernen, mit bis hin zu, nee Leute, ich will nur trinken, lass mich bitte in Ruhe, signalisieren diese Armbänder halt eben einfach, ja, Kontakt oder nicht Kontakt, ne? Finde ich eine tolle Sache.
Das Prinzip ist doch schon um einiges älter. Ich habe das irgendwann mal gehört, von wegen mit Balance, so deine Stimmung von dir zu geben.
Es gibt sogar in Deutschland Supermärkte, die haben mittlerweile spezielle Einkaufswagen, die signalisieren, dass du Single bist und durchaus Interesse hättest.
Ja, das waren so Valentinstagsaktionen, die finde ich ja so ein bisschen cringe, aber.
Naja, wir es machen sie
nicht. Ich kenne das mit so Trinkbechern aus Amerika, dass welche Farbe du da dein Becherchen hast auf einer Party, dass du dann zeigst, ja, du bist nur hier zum Party machen, du möchtest so viele neue Freunde kennenlernen oder man soll dich in Ruhe lassen und solche Sachen.
Na gut, die USA zählt, der kannst du als Tourist eh nicht mehr hin, da brauchen wir nicht aufklären. Ja, ich weiß, aber ist ja nun mal leider so. Nee, aber trotz allem ist das eigentlich gerade in Japan eine ziemlich coole Idee, weil man ist ja sowieso ein bisschen scheu und spricht nicht so gerne andere Leute an. Und da sind solche Armbänder schon ziemlich hilfreich. Und sie werden auch sehr gerne angenommen.
Ich finde das eine gute Idee.
Ja, ich weiß nicht, irgendein User von uns hat darauf einen Kommentar geschrieben und meinte, Das bräuchte man unbedingt für Klamottenläden. Hier in Deutschland.
Klamottenläden?
Ja, und das unterschreibe ich sogar, weil ich hasse es, in einen Klamottenladen reinzugehen und habe sofort einen Verkäufer an der Backe, der mich erstmal 10.000 Mal beraten will, obwohl ich doch eigentlich nur ein T-Shirt kaufen möchte und weiß, wo die blöden Dinger liegen.
Das Problem kenne ich gar nicht irgendwie. Ich kenne nur, wenn jemand irgendwann ankommt und ich weiß nicht so, also ich möchte betonen, dass ich jetzt kein Mensch bin, der unbedingt wahnsinnig oft shoppen geht und viele Klamotten kauft, aber wenn man halt so, schon weiß ich nicht, so 4, 5 Teile hat zum Anprobieren und das so langsam ein bisschen schwer ist, dann kommt manchmal so jemand angelaufen und fragt so, hey, kann ich Ihnen das vielleicht abnehmen? Oder
toll,
Sie das
ist
schon?
Der Moment, wo dann nie jemand bei mir ankommt.
Aber sonst, weiß ich nicht, vielleicht sehe ich so kompetent aus oder vielleicht auch genau das Gegenteil, dass man mir gar nicht erst helfen möchte.
Warum kommt man dann bei mir ständig an? Achso, ich sehe aus wie ein leichtes Opfer, ja, das könnte natürlich sein. Ja, ich finde das so fürchterlich. Oder Friseur. Jetzt mal ernsthaft, nichts gegen Friseure. Aber wenn ich beim Friseur sitze, will ich nur meine spärliche Haarpracht nochmal rasiert bekommen und nicht über Gott und die Welt quatschen.
Das habe ich aber auch schon gehört, dass immer mehr Friseure davor ja fragen, ob man Interesse hat so an Smalltalk und wenn nicht, dann lassen sie dich in Ruhe.
Kann man das bitte bei meinem endlich mal irgendwie einführen? Das ist so nervig. Aber ich will auch nicht zum anderen gehen, der ist so gut.
Sag einfach, du hattest eine Kehlkopf-OP.
Na, toll.
Das wird ihn wahrscheinlich nicht retten, ne? Weil auch wenn er still ist, heißt das nicht, dass der Friseur still ist.
Oh ja, stimmt, dann quatscht der andere ein zu. Ja,
nein,
gut.
Das wird mich auch so nicht retten, weil der Gute hört nämlich auch unseren Podcast. Grüße gehen raus, ne? Nein, aber trotz allem, es ist, also gerade in so einem Kneipenviertel, finde ich, ist das eine sehr gute Idee.
Da muss man sich halt nur dran halten, ne?
Ja, klar, natürlich.
Ja. Ich meine, wenn das halt der Laden selber verteilt, zu jedem, der reinkommt, hier, suchen Sie sich eins aus, dann ist es ja kein Problem.
Richtig. Hinzu kommt, es gibt ja auch ein Armbändchen, das signalisiert, man ist sich halt noch nicht so ganz sicher, weil man ist zum Beispiel gerade neu hier im Laden und möchte erstmal den Laden selber kennenlernen, also die Kneipe kennenlernen. Hm. Finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Und es ist auch natürlich toll für Touristen, die halt ein bisschen mehr eintauchen möchten und vielleicht auch Kontakt zu Einheimischen suchen.
Hm. Ich finde es, wie gesagt, ein gutes Konzept, weil, ja, es ist immer so ein bisschen unangenehm, wenn man irgendwie dann wo ist und Leute anfangen mit einem voll zu labern und man eigentlich nur seine Ruhe haben will. Dann muss man die mal so abwimmeln und so. Also ich finde es gut, weil dann läuft das alles so ein bisschen smoother ab.
Ja. Aha, smoother. Ach je. So, wir hatten ja schon letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, darüber gesprochen, dass Japan 2030 ein eigenes ETIAS-System einführen möchte. Also ETIAS ist eine Vorabprüfung für einreisende Ausländer aus Gebieten, die halt eben kein Visum brauchen. Also um sie halt eben zu prüfen. Das ETIAS gibt es hier in Europa, die USA hat auch ihr eigenes System, auch wenn es anscheinend nicht mehr funktioniert, aber naja, wie auch immer. So, und jetzt hat man in Japan gesagt, Freunde, wir haben hier so ein klitzekleines Touristenanstürmchen, also ziehen wir das Ganze vor und werden das schon 2028 einführen. Bedeutet, für alle Reisende, auch aus Deutschland, ihr müsst euch dann vorher online anmelden. So getreu des Mottos, hey, ich bims, ich möchte nach Japan reisen. Dann werdet ihr geprüft und dann kriegt ihr entweder, ja, du darfst oder nein. Es geht nämlich darum, um gleich Touristen, Entschuldigung, Terroristen, ich verwechsel das immer, ich weiß ja auch nicht warum, Terroristen auszusortieren.
Ja. Das ist natürlich nur wieder die Frage, unsere Sorge war ja immer, dass das dann irgendwie natürlich nicht so richtig funktioniert mit der Technik.
Ja, ich meine, es sollte ja eigentlich nur eine Formalität sein, ne?
Ja.
Es gibt so gut wie keinen Grund, irgendeinem Reisenden das zu verwehren. Will ja auch Japan nicht, der will seine Touristen ja haben, ne?
Richtig. Eine Prüfung kann trotzdem nicht schaden, kostet aber Geld. Ja, also in, ich glaube, was waren das, 20 Euro oder irgendwie so? Ich habe es nicht ganz im Kopf. Also man muss dafür auf jeden Fall bezahlen. Es ist auch eine gewisse Weile gültig. Also es ist nicht so, wenn ihr einmal im Jahr oder zweimal im Jahr dahin reist, müsst ihr das jedes Mal machen. Das natürlich nicht. Dass sowas kommt, ist irgendwo klar. In Japan heißt das System übrigens Jetstar.
Okay. Ja, jetzt ich hoffe, dass das glatt geht, weil du musst ja ein bisschen warten, bis das ganze System dich verarbeitet hat. Und wer es dann zu spät macht, der kann dann Probleme bekommen.
Richtig, man muss sich halt vorbereiten, ne?
Oder wenn das System einfach zu langsam ist oder nicht richtig funktioniert, kannst du Probleme bekommen. Stell dir mal vor, du hast diese 2 Wochen vor deinem Reiseantritt gemacht und sie sind immer noch nicht fertig, während du in dein Flugzeug einsteckst. Was machst du dann?
Ja, ja, das war ja,
dann steigst du am besten nicht ins Flugzeug ein. Weil du wirst dann, darfst einfach nicht einreisen, wenn du kein Okay bekommen hast.
Ja, das ist super mies. Du so kurzfristig zu canceln, das gibt Kosten. Also, oh, das könnte, wenn sie das nicht richtig machen, dann können sie dich damit hier ziemlich viele Touristen vergrauen.
Ja, gut, aber das System funktioniert ja. Also ich meine, das gibt es in der USA, das gibt, okay, USA lassen wir mal außen vor, die nehmen ja momentan jeden Fest, der einreist, anscheinend. Aber das gibt es zum Beispiel ja in der EU schon ein bisschen länger und das funktioniert ja ohne Probleme.
Tatsächlich, ich habe es noch nicht benutzt. Ich bin eine Weile nicht mehr in ein Land gereist, wo das notwendig war. Weil ich nicht notwendig, wenn du mit dem Auto reist. Ne? Ich bin öfters mal in die Tschechei gefahren, nach Prag.
Nee, dafür ist es nicht notwendig.
Nee, da brauchst du es nicht, gell?
Nein, also es ist halt so, mit dem Auto kommst du ja schwer nach Japan. Es sei denn, du hast Kit 3800, der könnte vielleicht einen Turbo-Boost machen in der, und rüberhüpfen, aber nein. Grundsätzlich sollte man halt schon viel Zeit mit einrechnen. Also ich sag mal, wenn man jetzt weiß, okay, ich will in 3 Monaten reisen, dann sollte man das Ding vielleicht beantragen. Es bleibt ja auf jeden Fall gültig. Eine Bearbeitungszeit haben sie natürlich noch nicht bekannt gegeben. Ich weiß, dass das hier, wenn man jetzt nach Europa düsen möchte, dauert das, kann es zwischen 2 und 4 Wochen dauern. Das sollte man schon einkalkulieren. Und wenn man sowieso über ein Reiseunternehmen bucht, dann wird da eh alles automatisch abgewickelt.
Ah ja, okay.
Ja, also wenn man jetzt natürlich seine Reise selbst plant, was ja auch viele machen, also ich denke, da wird man schon sich dann genug Zeit dafür nehmen. Das auf jeden Fall. Aber man sollte vielleicht warten, bis man halt eben sein Okay hat und dann den Rest buchen. Das könnte vielleicht helfen.
Ja, also ist auf jeden Fall gut zu wissen.
Ja. Und wie gesagt, es bleibt ja eine Zeit lang gültig. Also es ist nicht so, dass ihr das jedes Mal neu beantragen sollt.
Wenn das sowieso das ganze Jahr dann gilt, dann sollte man das vielleicht machen.
Aber die genaue Länge habe ich leider nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall länger.
Ja, auf jeden Fall sollte man das dann machen, bevor man seine Reise bucht, am besten sogar. Ne?
Mhm, ja, genau.
Also spontan Urlaub ist nicht mehr.
Nee, ich flieg mal kurz rüber, ist dann tatsächlich nicht mehr.
Na, mal sehen, wie weit das funktioniert. Ich sehe schon die ersten Probleme.
Boah, ja, du, Probleme wird es immer geben.
So wichtig wie der Tourismus ist, wenn es wirklich negative Auswirkungen hat auf die Zahlen, dann werden sie es vielleicht auch irgendwann mal wieder anpassen.
Ja aber, das denke also, ich auch. Ich sag mal so, mit Startschwierigkeiten ist durchaus zu rechnen. Ja. Und wenn du Sumika-Redakteur wirst, wirst du automatisch eher als Terrorist eingestuft. Also von daher.
Jojo.
So, dann kommen wir ganz kurz noch zur Expo in Osaka und danach zum Gewinnspiel. Und dann haben wir noch die Monatsvorschau für euch. Aber erstmal, die Expo in Osaka kann tatsächlich einen Erfolg für sich verbuchen. Denn innerhalb der ersten 11 Tage wurden bereits über 1 Million Gäste gezählt. Und das ist deutlich mehr als zur letzten Weltausstellung in Japan, die 2005 stattgefunden hat. Man ist also absolut happy und sagt, ja, unser Ziel werden wir jetzt erreichen.
Werden sie das?
Keine Ahnung. Es gibt momentan noch irrsinnig viele Probleme. Hat sich ja mittlerweile herausgestellt, so, der Stand aus Peru wird momentan nicht weitergebaut. Der ist also wirklich noch eine Großbaustelle, weil das Land hat seine Rechnung nicht bezahlt. Dann gab es schon einen Datenskandal. Da wurden dann nämlich die Daten gehackt bei einem Pavillon, das auch nicht so gut ist. Die Bauarbeiten nebenan haben ja auch schon begonnen für das große, tolle Resort, was da entstehen soll. Und was war noch? Ach ja, wir haben Honigdieb, einen Bomben-Fake-Anschlag und man bereitet sich gerade auf große Hitze übrigens vor.
Ja, hört sich irgendwie aber immer noch recht nach normalen Verhältnissen an.
Ja, es ist halt Japan, ne? Standard. Nein, also tatsächlich läuft es relativ ruhig, muss man ganz ehrlich sagen, dass du mal hier und da ein paar Spinner hast oder dass es mit jedem Pavillon nicht funktioniert, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Insgesamt kann man sagen, kommt es aber tatsächlich alles ziemlich gut an und es gehen auch mehr Menschen hin, als man befürchten musste zu Anfang. Und jetzt geht ja auch die Golden Week los, beziehungsweise ich glaube, die läuft schon, wenn wir hier am Quatschen sind. Und dann rechnet man sowieso damit, dass es dann noch einen kleinen Ansturm gibt.
Ja.
Fun Fact, die Tageskarten, die man im Nachhinein eingeführt hat, sind übrigens unglaublich beliebt.
Ja, das hatte ich mir gerade gedacht, weil das Vorbestellchaos war wirklich einzigartig dämlich.
Ja, das kannst du allerdings laut sagen.
Ja, aber
das war wirklich selten dämlich.
Trotzdem gut, dass die Idee einer Weltausstellung nicht unbedingt verpönt ist bei den Leuten, dass sie da hingehen möchten. Das finde ich fein.
Finde ich auch ziemlich gut. Ich meine, sie hat ja auch einiges zu bieten. Also, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne? Es sind ja tolle Stände da und so weiter. Und naja,
Gut.
So, kommen wir zum Gewinnspiel.
Also, es geht ums Kino. Und zwar Ghost in the Shell 2 Innocence. Feiert sein 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr und kommt im Mai in die deutschen Kino in einer neu restaurierten Fassung. Und wir verlosen dazu Karten. Und zwar für 4 Städte. Und in jeder Stadt kann man 2x2 Karten gewinnen.
Ganz genau. Also erstmal, der Film kommt am 6.5. in die Kinos und das könnt ihr euch unter anime-night.com anschauen. Hat übrigens nicht mit der Anime Night zu tun, an die ihr jetzt wahrscheinlich denkt und wir auch erstmal gedacht haben. Da findet ihr halt alle Kinos, weil das sind mehr als nur die 4, die wir jetzt aufzählen. Und zwar könnt ihr Karten gewinnen für Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin und München, jeweils um 20 Uhr und jeweils am 6.5. Und zwar pro Stadt 2x2 Tickets. Das heißt also, ihr, eine Begleitperson und dann haben wir noch einen glücklichen Gewinner. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist, tja, schickt uns eine E-Mail an gewinnspiel@sumikai.com. Schreibt bitte in dem Betreff rein Ghost in the Shell Gewinnspiel. Bitte schreibt es auch genau so, weil sonst hat unser Filter da leichte Probleme. Wir losen dann aus, sagen euch Bescheid und wir werden die euren Namen bitte dazugeben und also mit reinschreiben. Okay. Und wir geben dann euren Namen und die E-Mail-Adresse an unseren Partner Black Rabbit weiter. Und der hinterlegt euch dann Karten direkt am Kinoeinlass.
Ja, ganz, ganz wichtig ist
die Stadt. Die Stadt, bitte gebt die Stadt unbedingt mit an, sonst wird es ein bisschen unpraktisch.
Also entweder München, Berlin, Hamburg oder Frankfurt am Main.
Genau. Wie immer wünschen wir euch viel Glück. Teilnahmebedingungen und so weiter findet ihr alles bei uns auf der Webseite. Und das Gewinnspiel läuft bis zum 4. Mai, genau. 18 Uhr.
Alles klar. Wunderbar.
Am Montag kriegt ihr dann Bescheid.
So. Noch ein letztes Ding. Monatsvorschau.
Yay.
Ja.
Oh Gott, ist sie lang heute.
Ja, es liegt daran an den Veranstaltungen. Es sind sehr viele schöne Veranstaltungen. Jetzt, wo es wärmer wird.
Wollte ich gerade sagen, es wird warm, das lockt die Leute wieder raus.
Ja. Also, gebe ich mal ein kleines bisschen Gas. Wir fangen an am 3. Mai bis zum 4. Mai. Da ist die Samt in Siegen, in der Siegerlandhalle. Da kostet das Wochenendticket 38 Euro im Vorverkauf. Dann am 9. Mai bis 11. Mai ist die Anime-Marathon 2025 Messe. Die ist in Königslutter im Avalon Hotelpark Königshof. Da kostet das Wochenendticket 47 Euro im Online-Bestellen. 50 Euro kostet es vor Ort. Dann am 11. an einem Tag ist das japanische Gartenfest in Erfurt. Das ist dort im Egerpark in Erfurt. Und so viel ich rausgesehen habe, ist da die normale Eintrittskosten für den Park. Muss man bezahlen, um reinzukommen. Das ist ein Tagesticket von 17 Euro. Am selben Tag ist in Augsburg das 18. japanische Frühlingsfest. Das ist im Botanischen Garten in Augsburg. Die Deutsch-Japanische Gesellschaft von Augsburg, sie hat dann mehr Details. Wir haben die Webseite verlinkt bei uns im Artikel. Dann kommen wir gleich zum Ende des Monats und da geht's wirklich richtig drunter und drüber. Da sind sehr viele Veranstaltungen. Da haben wir erstmal vom 24. bis 25. die Nonki-Con in Speyer in der Stadthalle. Da ist das Wochenendticket 32 Euro. Das geht 2 Tage, weil länger geht die Con nicht. Am selben Wochenende ist der Japan-Tag in Düsseldorf, der große, am 24. Mai. Das ist an der Rheinuferpromenade wie immer. Am 25. ist das Japan-Festival in Hamburg. Das ist dort im japanischen Garten im Teehaus in Hamburg. Da auch wieder die Deutsch-Japanische Gesellschaft, kann euch mehr erzählen dazu. Die Deutsch-Japanische Gesellschaft in Hamburg natürlich. Und dann haben wir natürlich die Nippon Connection, das große Filmfestival, die vom 27. Mai bis 1.6. läuft. Die ist natürlich im Künstlerhaus Mosonturm in Frankfurt, aber auch an anderen Kinos. Ebenfalls Ende Mai fängt die Egakai an. Das ist ein neues Filmfestival, ein neues Kinofestival für Animes. Die wird dann in unterschiedlichen Kinos laufen. Größtenteils mit der Cineplex-Kinogruppe. Die fängt an am 31. Mai und geht bis 19. Juli. Voraussichtlich ist das jetzige Plan. So die genauen Filmvorstellungen und alles, die kommen noch. Die Webseite haben wir euch auch in unserem Dokument verlinkt. Dann gehen wir zum Fernsehen. Da fangen wir an am Montag, dem 5. Mai in Dreisat. Da kommt die dreiteilige Reihe Fokus Japan unterwegs mit Patrick Rohr. Läuft allerdings mitten in der Nacht, morgens um 3, 4 Uhr. Da sollte man besser das Ding aufnehmen, wenn man es schauen möchte. Am Mittwoch, dem 7. Mai, läuft dann auf Arte Küchen der Welt Japan Kaiseki, wo es um eine gehobene buddhistische Küche geht. Da am 8. Donnerstag läuft auf Phoenix Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs Iwo Jima und am Tag darauf, am 9. läuft Okinawa. Das sind Schauplätze des Zweiten Weltkriegs, die ab und zu mal das Thema sind, aber eigentlich nicht so oft. Ne? Meistens ist der Atombombenabwurf eher besprochen. Deswegen, ich fand das halbwegs interessant, das müsste man mal reinnehmen. Am Sonntag, den 18. Mai, läuft dann auf Arte Japan Land der fünften Elemente. Das haben wir schon über ein halbes Jahr nicht mehr drin gehabt, deswegen kommt es da mit. Die Wiederholung ist am 24. Mai. Und dann am Samstag, am 24., genau dort, wo das wiederholt wird, läuft Little Tokyo Japan am Rhein, wo es natürlich um Düsseldorf geht und die Japanmeile in Düsseldorf. Gibt aber noch mehr Japan in Deutschland zu entdecken. Denn am Sonntag, den 25. Mai, läuft auf WDR Japan entdecken in Deutschland mit allen anderen Ecken. Wie zum Beispiel auch in Hamburg oder in München, wo es da japanische Gesellschaften oder sonstige gleichen gibt.
So, jetzt grätsche ich mal ganz kurz rein, denn NHK war so nett und hat uns für NHK World Japan tatsächlich heute schon mal geschickt, was nächsten Monat die Highlights sind. Die bringe ich jetzt mal gerade unter. Er kam gerade eben tatsächlich rein. Und zwar geht es dieses Mal um die Region Osaka. Lebendige Vergangenheit und Gegenwart heißt das Motto. Und da geht's am 4. Mai auf nach Osaka. Das geht dann um Osaka so drumherum, also die Geschichte und was man halt in der Stadt entdecken kann, auch in der Präfektur. Also weniger um die Weltausstellung selbst. Ah, und am 20. Mai und 27. Mai gibt es dann Cook Around Japan. Das ist Essen mit dem Chefkoch. Und da geht es natürlich auch um Osaka, nämlich der Geburtsort des Geschmacks, heißt die Sendung. Das ist ein Zweiteiler. Und da begleitet man den Chefkoch Saito Tatsuo auf seiner Entdeckungsreise durch seine Heimatstadt. So, und dann haben wir noch das allgemeine NHK Newsline, haben wir natürlich auch, die gibt's täglich und stündliche Ausstrahlung. Da gibt's halt dann einmal, was so in Japan, in Asien und natürlich auch im Rest der Welt los ist, auf Englisch wohlgemerkt. Und was haben wir noch? Das ist noch ganz wichtig für die Leute, die Sumo mögen. Gibt's auch noch die Grand Sumo Highlights täglich während der Turniere.
Jo, wir haben mal viel im Angebot im Fernsehen. Genau, meine Güte.
Das Turnier findet übrigens vom 11. bis 25. Mai statt.
Ah, das ist natürlich gut, denn wir brauchen diesen Monat Fernsehprogramm. Bei Netflix kommt nichts wirklich Neues. Da sind nur die schon angelaufenen Simulcasts. Und das Einzige, was frisch dabei ist, sind die Rosen von Versailles. Ja, Lady Oscar kommt zurück, der neue Kinofilm. Der fängt an ab dem 30. April. Heute, wo dieser Podcast rauskommt, geht's los. Und dann ab dann ist er verfügbar auf Netflix. Aber sonst ist so nostalgisch. Ja. Also der Trailer zu diesem neuen Film sieht unglaublich aus. Ja, ist Wahnsinn. Freue ich mich sogar drauf. Es soll sogar eine Art von Musical sein, wo es viele Gesangseinlagen gibt.
Oh Gott! Disney, Hilfe!
Na gut, okay.
Ja, das freut dich mal wieder, war ja klar.
Ich habe noch ein paar Bücher mit reingenommen und diesen Monat, lustigerweise, kommen zwei Bücher übers Zugreisen raus. Einmal am 9. Mai von Matthias Reich, Japan mit dem Zug entdecken, das beim Bruckmann Verlag erscheint. Und dann am 12. Mai von Amy Elliott, Japan, die schönsten Zugreisen. Also Zugbegeisterte kommen auf ihre Kosten, auf jeden Fall. Dann am selben Tag, am 12. Mai, kommt noch von Fumiko Takano, Am Anfang ist ein Strich heraus. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung von dem japanischen Autor. Erscheint beim Reprodukt Verlag. Und das wär's dann für die Monatsvorschau.
Nein, noch nicht ganz. Eine Sache haben wir noch, das kam nämlich auch gerade rein.
Oh, wow, heute ja, geht's
und
los.
Das war das Samurai-Museum in Berlin. Das hat nämlich im Mai eine Ausstellung. Und das zeigt die Werke aus der Mappe Mugracker. Ja, okay. Was immer das auch ist. Außerdem gibt es ein Anime-Konzert mit Petra und Julia Schäser. Das findet am 10. Mai dort statt, um 20 Uhr. Und es gibt einen No-Theaterabend, das Echo der Ahnen, am 17. Mai. Alles findet ihr wieder natürlich in der Beschreibung und Artikel bei uns auf der Webseite und so weiter.
Gut, wunderbar.
Das ist meine toll, Güte, dass wir uns das alles so direkt während der Podcast-Aufnahme schicken, ne?
Ja, direkt, ja, wunderbar, ne?
Klasse. So, liebe Leute, damit sind wir durch für heute. Wie gesagt, habt ihr ein bisschen vorgespult und das Gewinnspiel übersprungen, dann solltet ihr ein bisschen zurückspulen und wir wünschen euch natürlich viel Glück. Ansonsten, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, findet ihr die auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.